Ja, von meiner Seite her einen guten Morgen. Schön bei euch zu sein hier. Schön für das gemeinsame Singen. Toll. Ich fand das berührend, Wolfgang, was du eben erzählt hast von diesem Jungen. Ich habe den Eindruck, da gibt es ganz viele Geschichten, die da passieren. Ich war ja letzte Woche beim Aufbau dabei und habe einen Vater getroffen. Ich kannte ihn nicht, den Mann, und dann haben wir uns vorgestellt und dann sagt er, ja, ich komme von da und da, ich will das jetzt nicht näher sagen. Und sagte ich, ja, ich habe sie noch nie gesehen. Und dann sagte er, ja, ich bin auch sonst hier nicht, aber ich musste hier unbedingt mithelfen. Mein Sohn war letztes Jahr zum ersten Mal im Zeltlager dabei und der hat das ganze Jahr über von nichts anderem geredet als vom Zeltlager, so sein Eindruck jedenfalls. Und da wollte ich unbedingt mal meinen Beitrag dazu leisten. Es finde ich einfach bewegend, dass so etwas passiert da. Und ja, manche anderen Geschichten. Schön, dass Gott das einfach so gebraucht, das Freizeitwerk auch. Ihr Lieben, ich habe meine Predigt überschrieben heute Morgen und habe heute Morgen tatsächlich keine Präsentation, wie ich das sonst habe. Aber ich glaube, ihr könnt dem Gedankengang gut folgen. Kommt zum Thron der Gnade. Das habe ich deshalb so überschrieben, weil ich ja das an folgenden Versen festmache. Hebräer Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. Hebräer 4, 14 bis 16. Da steht, weil wir denn einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns am Bekenntnis festhalten. Denn wir haben ja nicht einen hohen Priester, der mit unseren Schwächen kein Mitleid haben konnte, sondern der wie wir in allem versucht worden ist, doch ohne Sünde. Darum, und da steht das jetzt, darum lasst uns mit Zuversicht vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, wenn wir Hilfe nötig haben. Soweit dieser Bibeltext aus dem Hebräerbrief. So, meine Maschine hier muss auch mitmachen. Ich möchte nochmal beten. Danke, lieber Herr, dass du hier bist. Danke, dass du uns dein Wort gibst. Und mir ist jetzt wichtig, Herr, dass du redest, so wie das, ja, wie wir das jetzt alle hier miteinander brauchen. Herr, ja, offenbare du dein Wort, lege du dein Wort aus, Herr, und rede so zu uns, dass wir ja tatsächlich im Herzen betroffen sind, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest und dass wir als veränderte Leute hier weggehen. Danke, dass du hier bist. Amen. Vergebung ist so eins der zentralen Themen in der Bibel. Man könnte auch sagen, zentrales Thema unseres Christseins, Gnade, ist so ein ganz zentrales Thema. Wie kann ich dem vergeben, der an mir schuldig geworden ist? Oder wie nehme ich selbst Vergebung in Anspruch? Ich möchte beginnen mit einer kleinen Geschichte. Sheila und Franz verbringen ihre Ferien bei den Großeltern auf dem Bauernhof. Jeden Tag sind sie draußen, in der Natur und auf Entdeckungsreise bei den Tieren und was es da auch immer zu finden gibt. Großmutter erwartet lediglich von ihnen, dass sie abends beim Spülen mithelfen, abwechselnd. Sie genießen die Zeit, die beiden genießen die Zeit bis zu jenem verhängnisvollen Tag, als Mark mit seiner Steinschleuder spielt und dabei eine Ente trifft. Das Tier ist auf der Stelle tot. Was soll er tun? Es war natürlich keine Absicht. Angst hat er. Und schnell nimmt er das leblose Tier und vergräbt es irgendwo in der Wiese. Damit scheint die Sache erledigt, wenngleich bei Franz so ein schlechtes Gefühl irgendwie zurückbleibt. Aber er ist fest entschlossen, er will damit leben. Nach dem Abendessen kommt seine Schwester zu ihm und sagt, Franz, du musst heute wieder spülen. Sie hatte nämlich gesehen, was passiert war. Und das war der Preis für ihr Schweigen. Franz spülte jeden Abend eine ganze Woche lang. Weder er noch seine Schwester ahnten, dass die Großmutter ebenfalls alles mitbekommen hatte. Aber sie schweigt, weil sie weiß, dass Mark eine wichtige Lektion lernen muss. In der zweiten Woche kann er es nicht mehr aushalten. Er erzählt der Großmutter alles und sie vergibt ihm. Danach ist er sehr erleichtert und fest entschlossen, an diesem Abend nicht abzuspülen. Ihr Lieben, vermutlich könnten viele von uns solche oder ähnliche Geschichten erzählen, wo ein Sündenbekenntnis erleichtert und befreit hat. Die Tatsache ist, Sünde ist ja auch im Leben von glaubenden Menschen keineswegs verschwunden, einfach weg, so sehr wir uns das auch wünschten. Und auch die kleinen Sünden, so meine Erfahrung, tragen dazu bei, uns die Freude an unserer Errettung zu nehmen. Und dazu haben viele Christen ein Problem. Die Tatsache, dass ihr Kampf gegen die Sünde oft erfolglos ist, macht sie ängstlich, insbesondere dann, wenn es da einen Lebensbereich gibt, in dem sie häufig versagen. Dann fällt es umso schwerer, damit vor Gott zu kommen und es zu bekennen. Wir schämen uns vor ihm, fühlen uns elend. Jemand hat einmal gesagt, hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, aufstehen ist göttlich. Und wie das geht, darüber möchte ich gerne mit euch nachdenken. Erstens, ein wunderbares Angebot. Was mir an diesem Bibelwort aus dem Hebräerbrief besonders gefällt, ist: Lasst uns mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade kommen. Mit Zuversicht steht da. Das heißt so viel wie, wir dürfen zu Gott kommen, so wie wir sind. Mit all dem, was passiert ist, was gerade los ist in unserem Leben. Du darfst zu ihm kommen, egal was geschehen ist, egal was du getan hast, egal wie du wie schwer deine Sünde auch wiegt. Oder auch wie oft du schon in der gleichen Sache zu Gott gekommen bist. Ist das nicht ein wunderbares Angebot? Wir dürfen zu Gott kommen mit dem, wie wir sind und was geschehen ist. Das heißt so viel wie, du brauchst nicht ängstlich zu sein. Denn für Gott ist keine Sünde so groß, dass sie für ihn ein Problem darstellen würde. Einer meiner Lieblingsverse im Neuen Testament steht in 1. Johannes 1, Vers 9. Ich habe das bestimmt schon mal erwähnt in der Predigt. Da heißt es, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ihr Lieben, wenn wir das ernst nehmen, und deshalb steht es da, dann heißt das ja nichts anderes, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, als dass wir ein Recht haben auf Vergebung. Dass wir ein Recht haben auf Vergebung. Das hört sich fast ein bisschen unwirklich an. Wie können wir ein Recht gegenüber Gott geltend machen? Aber Gott hat sich uns gegenüber tatsächlich verpflichtet. Verpflichtet zu vergeben, wenn wir bekennen. Und mein Eindruck ist, viele, die an Jesus glauben, sind oft so erschrocken über ihr Versagen, dass sie Scheu haben, mit ihrer Schuld, mit ihrem Versagen zu Gott zu kommen. Oder, um es anders auszudrücken, dass sie liegen bleiben vor lauter Verzweiflung, Verzweiflung über ihr Versagen, vor lauter Selbstanklage über ihr Versagen. Wisst ihr, wovon ich spreche? Kennt ihr so etwas? Aber ihr Lieben, liegen bleiben ist tatsächlich teuflisch. Der Teufel kann kaum etwas Besseres erreichen, als uns einzureden, dass wir ja sowieso ja gar keine Vergebung mehr bekommen könnten. Dass Gott uns überhaupt nicht mehr vergeben will und auch nicht vergeben kann. Und dass es für das, was wir getan haben, keine Vergebung mehr geben könnte. Dass wir, und das ist dann so die nächste Stufe, die mir manchmal schon begegnet ist, dass wir womöglich den Heiligen Geist betrübt hätten und dass das ja bekanntlich unvergebbar sei. Merkt ihr, was für ein Kreislauf da entsteht? Da ist plötzlich jede Hoffnung dahin. Da ist kein Gedanke mehr an einen Gott, der von Herzen gerne vergibt. Kennst du so etwas? Ist das vielleicht deine Situation im Moment gerade? Ihr Lieben, das, was hier steht, das bedeutet, es will uns Mut machen. Will uns Mut machen, gerade dann zu Gott zu kommen, wenn es scheinbar am allerschlimmsten mit uns steht. Und zu erleben, Gott vergibt tatsächlich von Herzen gerne. Vergeben heißt von seiner ursprünglichen Bedeutung, vom griechischen Text her, so viel wie wegschicken, loslassen. Dahinter steckt die Vorstellung, und deshalb habe ich die Sandra gebeten gehabt, diesen Bibeltext aus Matthäus 18 am Anfang vorzulesen. Dahinter steckt die Vorstellung von einer großen Geldschuld, die jemand hat und die ihm erlassen wird. Der König in dem Gleichnis, der wusste natürlich, dass sein Knecht diese riesige Schuld, und die war gigantisch, diese Schuld, dass er diese riesige Schuld niemals in seinem Leben wieder würde zurückzahlen können. Aber als er ihn bittet, als der Schuldner ihn bittet, als er vor ihm auf die Knie gefallen ist und ihn gebeten hat, ihm ja Aufschub zu gewähren, Geduld mit ihm zu haben, und als er die Absicht erklärt, alles zurückbezahlen zu wollen, da hat dieser Mann Erbarmen mit ihm und erlässt ihm tatsächlich die ganze Schuld und lässt ihn in Frieden ziehen. Ihr Lieben, das heißt Vergebung. Gott lässt uns in Frieden ziehen. Gott lässt uns in Frieden ziehen. Wir sind sozusagen vor ihm wie ein weißes Blatt Papier, wenn er uns vergeben hat. Gott reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das meint so viel wie, ja, dass ein schmutziger Zustand wieder in Ordnung gebracht wird. Ich stelle mir da ein Kind vor. Wir haben 5 Enkelkinder und wann war das? Vorletzte Woche waren sie eine ganze Woche bei uns. Und ja, das sind also richtige Rabauken. Und die achten nicht darauf, ist da jetzt gerade eine Pfütze oder ist da, was weiß ich, was für ein Dreck. Hauptsache, es geht richtig wild zu. Also, ich stelle mir ein Kind vor, das draußen gespielt hat. Völlig durchnässt und völlig verdreckt kommt es nach Hause. Es hat die Mutter 2 Möglichkeiten. Entweder sie lässt eine Schimpfkanonade los. Wie hast du dich auch wieder versaut? Wie siehst du denn wieder aus? Was soll ich nur noch mit dir machen? Dass du dich aber immer so schmutzig machen musst. Heute gehst du nicht mehr raus. Oder was weiß ich. Oder sie nimmt den Dreckspatz, zieht ihn aus, stellt ihn unter die Dusche, duscht ihn ab, zieht ihm frische Sachen an und alles ist wieder in Ordnung. Eben genau darum geht es hier im griechischen Text. Reinigen wie mit Seife. Ja? Also ihr habt das jetzt richtig plastisch vor Augen. Ihr Lieben, Sünde hat immer 2 Dimensionen. Einmal ist da unsere Tat und zum anderen ist da der Zustand, in den wir dadurch gekommen sind. Das Gute ist beides. Beides bringt Gott in Ordnung. Er vergibt uns, was wir getan haben, und er bringt den Zustand, also dieses, wie soll ich es ausdrücken, das beschädigte Verhältnis zu ihm wieder in Ordnung, indem er uns reinigt von allem, was geschehen ist, von allem Schmutz, der durch die Sünde an uns haftet. Er stellt sozusagen die Gemeinschaft zu ihm selbst wieder her, der durch die Sünde unterbrochen wurde, die durch die Sünde unterbrochen wurde. Also das erste, dieser entscheidende Schritt. Das zweite, der entscheidende Schritt. Unser Ausgangspunkt war ja, dass da ein Mensch ist, der sagt, ich kann nicht mehr zu Gott kommen. Ich kann nicht mehr zu Gott kommen. Ich bin viel zu schlecht. Ich traue mich nicht mehr, ihm unter die Augen zu treten. Ich kann nicht glauben, dass Gott mir wieder vergeben kann. Ich dachte dabei in der Vorbereitung an etwas, was in Matthäus Kapitel 12 steht. Matthäus 12, die Verse 9 bis 13. Da begegnet Jesus einem Mann, da wird berichtet, der hatte eine abgestorbene Hand, was auch immer das genau bedeutet hat. Also die war völlig unbrauchbar, völlig leblos. Und dann sagt Jesus zu diesem Mann, strecke deine Hand aus. Und man liest das und denkt, will der den Mann jetzt veräppeln? Warum sagt er ihm, strecke deine Hand aus? Das ist doch genau das Problem, was der Mann hat. Das kann er ja nicht. Und dann lesen wir, und er streckte seine Hand aus und sie wurde wie die andere. Also wieder vollkommen in Ordnung. Wir könnten uns fragen, wie konnte dieser Mann tun, was er doch eigentlich gar nicht tun konnte? Ihr Lieben, das hat mit Jesus zu tun. Er, der Herr des Universums, hat es ihm befohlen. Und dieser Herr sagt uns, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das bedeutet, wenn es dir schwerfällt, das zu glauben und zu tun, was er von dir möchte, nämlich bekennen, dann erinnere dich an diesen Mann mit dieser verdorrten Hand. Der tut, was Jesus ihm sagt. Der streckt seine Hand aus. Ihr Lieben, nicht weil er das konnte, sondern weil Jesus es ihm gesagt hat. Und weil er gehorsam war und vor allen Dingen, weil er Hilfe haben wollte, weil er gesund werden wollte. Zu dir, wenn du dich überfordert fühlst, deine Sünde zu bekennen, weil du dich zu schlecht fühlst, wieder vor Gott zu treten, dann tu es trotzdem, allen Gefühlen zum Trotz. Streck die, wie soll ich es ausdrücken, die verdorrte Hand deines Glaubens aus und erlebe, dass Jesus dich hält, dass Jesus hält, was er versprochen hat. Erlebe seine Vergebung. Also das erste war ein wunderbares Angebot, das zweite ein entscheidender Schritt, also Jesus die verdorrte Hand entgegenzustrecken, und das dritte ist ein befreiendes Bekenntnis. Ihr Lieben, Vergebung fängt mit Befreien an, nicht mit Befreien, mit Bekennen an. Vergebung fängt mit Bekennen an. Ich habe manchmal den Eindruck, wir sind total gut da drin, alles zu wissen über Vergebung. Ja, wir wissen Bescheid, ja, Vergebung, so und so geschieht das. Aber ihr Lieben, es reicht nicht aus, alles zu wissen über Vergebung. Es reicht entschuldigt, wenn ich das so sage, es reicht nicht mal aus zu wissen, dass Jesus für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist, obwohl das entscheidend wichtig ist, das zu wissen. Und es ist auch zu wenig, in irgendwelchen Allgemeinplätzen stecken zu bleiben. Ja, ich bin irgendwie nicht besonders gut, Herr. Ich bin irgendwie ein sündiger Mensch, Herr. Ich bin schwach. Wisst ihr, bekennen hat mit konkretem Bekennen zu tun, mit beim Namen nennen zu tun. Auch dazu ein Beispiel aus dem Alten Testament. Das ist der König David. König David hat Ehebruch begangen, ist also schuldig geworden. Und um die Sache zu vertuschen, hat er noch eins draufgesetzt und hat die Frau des Ehemanns, den Mann der Ehefrau ermorden lassen. Und daraufhin schickt Gott den Propheten Nathan zu ihm. Und er überführt ihn seiner Sünde, indem er ihm eine Geschichte von großer Ungerechtigkeit erzählt. David ist empört. Wie kann man nur? Und dieser Mann ist des Todes schuldig. Und als der Prophet ihm sagte, du bist der Mann, da ist der Ehebrecher zutiefst betroffen, ist David zutiefst betroffen und bekennt, ich habe gegen den Herrn gesündigt, indem ich Ehebruch begangen habe. Ihr Lieben, das will ich euch sagen, das ist die Voraussetzung dafür, dass Gott ihm vergeben hat und ihn weiter als König in Israel gebrauchen konnte. Gott will, dass wir unsere Sünde bekennen. Man könnte auch sagen, dass wir unsere Sünde beim Namen nennen. Auch wenn das noch so peinlich ist. Und ich weiß nicht, kennt ihr das? Wenn es so richtig peinlich ist, Gott zu sagen, Herr, das und das ist gewesen. Wisst ihr, es gibt so eine Art des Bekennens, die ist so allgemein gehalten, dass Gott sich fast überlegen muss, was wir denn eigentlich von ihm sagen wollen, was wir denn eigentlich bekennen wollen. Auch da nochmal ein Beispiel so aus dem Leben, ihr Eltern. Wenn eure Kinder etwas ausgefressen haben, dann werdet ihr euch kaum mit irgendwelchen Allgemeinaussagen zufrieden geben. Nein, ihr wollt eine klare Entschuldigung in dieser Sache von eurem Kind haben. Ihr wollt, dass eure Kinder zu dem stehen, was vorgefallen ist. So wie wir das eingangs von dem Franz gehört haben, der Großmutter bekannt hat, ja, ich habe da mit der Steinschleuder und so ist das gewesen. Ihr Lieben, lasst uns Gott nicht weniger ernst nehmen. Lasst uns Schuld beim Namen nennen, damit er uns vergeben kann. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ein Bekenntnis hat zwei wesentliche Merkmale. Das erste, ich bekenne, dass meine Sünde so schwer wiegt, dass sie mich von Gott trennt und letztlich in der Folge zum Tod führt. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom im Römerbrief Kapitel 6, Vers 23, die Folge der Sünde ist der Tod, also der Lohn für die Sünde ist der Tod, steht da genau. Merkt ihr, welche Tragweite Sünde hat? Deshalb gehört zum Bekennen eine tiefe Selbsterkenntnis. Ich bin schuldig geworden vor Gott. Ich bin schuldig geworden an anderen Menschen. Und es gehört die Reue dazu. Also das Erste, ich erkenne meine Sünde. Und das zweite Merkmal des Bekennens ist, dass wir Sünde aufdecken, ja, also dass wir Licht da reinbringen, so wie der David das getan hat, der gesagt hat, ja, ich habe Ehebruch begangen und nicht in irgendwelchen Allgemeinplätzen stecken blieb. In Sprüche 28, Vers 13 heißt es, wer seine Verbrechen zudeckt, der wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Erbarmen finden. Und genauso hat das der David dann erlebt. Gott konnte ihn wieder gebrauchen, trotz dieser unglaublich schweren Schuld, die er auf sich geladen hatte. Warum? Weil er bekannt hat, weil er zu seiner Schuld gestanden hat und weil Gott ihm vergeben hat und ihn dadurch wieder brauchbar gemacht hat für sich. Ohne diese beiden Merkmale, also das Erkennen und das Bekennen, bleibt unsere Beziehung letztlich zu Gott gestört. Und wir erfahren keine Vergebung. Wir müssen uns also der absolut tödlichen Auswirkung unserer Sünde bewusst sein und deshalb Sünde erkennen und bekennen. Und wie Jesus häufig zu Menschen sagt, die zu ihm kommen und ja, um Vergebung gebeten haben, dann ihre Sünde auch aufgeben. Gehe hin und sündige in Zukunft nicht mehr, sagt er. Und dazu möchte ich euch ganz viel Mut machen. Lasst euch nicht länger einreden, dass es keine Vergebung mehr gibt. Ich habe den Eindruck, ganz viele Christen bleiben da drin stecken, dass sie sich sagen, oh, ich kann das nicht wieder aussprechen, ich kann nicht wieder damit zu Jesus gehen. Lasst euch nicht belügen von dem, der schon immer große Freude daran hatte, zu verdrehen, was Gott gesagt hat. Sondern glaubt vielmehr dieser absolut verlässlichen Zusage Gottes, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Oder um es nochmal mit den eingangs gelesenen Worten zu sagen, kommt zum Thron der Gnade und erlebt die wunderbare Befreiung, wenn er vergibt. Die Frage ist, willst du das annehmen? Willst du das annehmen? Willst du seine Befreiung empfangen? Dann sag ihm das im Gebet. Sprich aus, was geschehen ist. Nenn es beim Namen, so wie ich das eben gesagt habe. Nenn das beim Namen, was der Heilige Geist dir vielleicht heute Morgen bewusst gemacht hat oder wie auch immer. Und geh dann befreit und froh nach Hause und in die neue Woche. Ihr Lieben, das kennt ihr auch. Wie das befreit, wenn wir Sünde aussprechen, wenn wir Sünde bekennen, wenn wir ja, einfach wieder nach vorne blicken können und wissen, es ist alles in Ordnung, weil Jesus am Kreuz dafür gestorben ist und weil ich es ihm gesagt habe, weil ich es bekannt habe. Ich wünsche euch von Herzen diese wunderbare Erfahrung. Amen.